Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Im Jahre 1893 fand in Amerika, in Chicago, eine Weltausstellung statt. Auf dieser Weltausstellung äußerten sich auch einige Sozialexperten zu dem Thema: Wie sieht wohl unsere Gesellschaft in 100 Jahren aus? Interessante Frage. Hören wir einmal, wie ihre Prognosen aussahen. Erstens: Viele Menschen werden 150 Jahre alt. Zweitens, die Regierungen sind durchschaubarer und einfacher geworden, weil sich echte Größe immer in Richtung größerer Einfachheit entwickelt. Und drittens, Gefängnisse wird man nur noch sehr wenige brauchen und Scheidung von Ehepartnern ist unnötig geworden. Soweit also die Prognosen der sogenannten Experten. Diese Fachleute haben sich also kräftig geirrt. Wenn jemand heute 80 Jahre alt wird, so ist das immer noch bei allen medizinischen Fortschritten ein hohes Alter. Statt einfacher werden die Dinge in unserer Gesellschaft, in unserem Staat immer komplizierter. Ein Beispiel dafür ist unsere Gesetzgebung. Und Kriminalität und Ehescheidungen haben zugenommen. Und das ist eine beängstigende Entwicklung. Jesus wertet in einer seiner Reden die Zunahme von Erdbeben, Kriegen und Hungersnöten als endzeitliche Wehen und als Vorboten seines Kommens. Ich lese uns einmal aus dem Matthäusevangelium einige Verse, Matthäus Kapitel 24, die Verse 6 bis 8. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. In diesem Kapitel werden auch die Christenverfolgungen erwähnt. Hinzu kommt, so lesen wir im 2. Timotheusbrief, eine zunehmende Gottlosigkeit und ein enormer Verfall moralischer Werte. Ich lese einmal dazu aus dem 3. Kapitel des 2. Timotheusbriefes. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, sie werden geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Das ist also ein sehr düsteres Bild, das Paulus hier malt. Die sogenannte letzte Zeit beginnt seit dem Kommen Jesu, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes und endet bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und je mehr sich dieser große Tag Gottes naht, desto kritischer werden die Zeiten, schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten sind auch immer wieder gekennzeichnet von Menschen, mit denen es schwierig ist umzugehen. Also die Menschen prägen ja die Zeit. Das kündigt Paulus seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus an. Das begann also schon damals. Da waren schon Anzeichen dafür zu sehen. Und im Laufe der Geschichte verdichtet sich dieser Abfall von Gott, diese Gottlosigkeit immer mehr. Es gibt also vieles, was uns Angst machen kann. Klaus Berger schreibt in seinem Buch Angst, Verstehen und Überwinden, dass er einmal seine Schüler der 7. Klasse gebeten habe, ihm ihre Ängste aufzuschreiben. Und die Liste der Antworten auf die Frage, vor was habt ihr Angst, wurde sehr, sehr lang. Ich lese uns einmal vor, was die Schüler aufgeschrieben haben, welche Antworten sie auf die Frage, wovor habt ihr Angst, gegeben haben. Vor dem Weltkrieg, vor AIDS und Krebs, vor der Wiederholung dessen, was während der NS-Zeit passierte, in Verruf zu kommen, in der Schule sitzen zu bleiben, vor Krankheiten, wenn ich damit rechnen muss, eine schlechte Arbeit zurückzubekommen, wenn die Lehrer zu streng sind, vor dem Weltuntergang, vor dem Verlust meiner Verwandten, vor dem Sterben, vor dem Zahnarzt, vor der Vergiftung nach dem Genuss verdorbener Lebensmittel, vor Spinnen, vor Ameisen, nachts allein im Wald zu sein, vor einem chronischen Ekzem, keine Frau zu finden, Betrunkenen im Dunkeln zu begegnen, vor Lehrern, die einen total einschüchtern, wenn meine Tiere sterben, wenn sich meine Eltern trennen, vor Hass mir gegenüber, vor Brutalität, dass es keine Gemeinschaft mit anderen Menschen mehr für mich gibt, vor dem Abfall vom Glauben, vor Seuchen, davor keine Freunde mehr zu haben, dass mein Vater arbeitslos wird, dass meine Eltern sterben, von Menschen ausgestoßen zu werden, vor Ungerechtigkeit, davor ausgelacht und missverstanden zu werden, mich zu blamieren, vor Streit, dass die Umwelt so verschmutzt wird, dass wir Menschen nur noch mit Sauerstoffmasken leben können, vor schlechten, bösen, unfairen Menschen. Soweit also diese Liste. Und ich denke, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle wiederfinden können, vielleicht auch an mehreren Stellen. Angst prägt immer wieder unser Leben. Schlimm ist es, wenn wir nicht nur Angst empfinden, wenn wir nicht nur ängstliche Gefühle haben, sondern schlimm wird es dann, wenn wir von der Angst beherrscht werden. Das ist es im Grunde genommen, worum es auch in diesem Vers, den Paulus an Timotheus geschrieben hat, geht. Es geht nicht darum, dass wir hier und hin und wieder angstvolle Gefühle haben. Das geht jedem unter uns so. Je nach Temperament stärker oder auch weniger stark ausgeprägt. Es geht darum, dass wir uns nicht von der Angst beherrschen lassen. Wird aber ein Mensch von seinen Ängsten beherrscht, dann wird nicht nur seine Lebensqualität gemindert, sondern dann kann es auch dazu kommen, dass er davon abgehalten wird, Dinge zu tun, die wichtig sind und die notwendig sind. Er wird also lebensuntüchtig. Und es gibt viele Menschen, die von der Angst beherrscht werden, die nicht nur ängstliche Gefühle haben, sondern die unter der Herrschaft, unter dem Druck von Ängsten ihren Weg gehen. Bei Timotheus ist es die Angst vor dem Leiden gewesen, die ihn davor abhalten wollte, das Evangelium zu verkündigen. Paulus spricht davon in den Versen zuvor, dass Timotheus eine bestimmte Gabe von Gott empfangen hat und diese Gabe sollte er betätigen. Und er stand in der Gefahr, davon abgehalten zu werden durch bestimmte Ängste, die ihn beherrschen wollten. Es war ein großes Problem bei ihm. Paulus selbst kannte solche Ängste. Aber Paulus hatte immer wieder die Gnade, dass trotz dieser ängstlichen Gefühle die Herrschaft Gottes in seinem Leben sich durchsetzte. Im Allgemeinen kann Angst die Lebenskraft und Tüchtigkeit eines Menschen schwächen. Es kann ihn lähmen und seine seelische und auch seine körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Dass Angst einen Menschen aggressiv macht, ist uns nicht unbekannt. Sie kann uns auch zu völlig unvernünftigen Reaktionen und Entscheidungen verleiten. Und auch ist es eine erwiesene Tatsache, dass Angst die Menschen in die Vergnügungssucht treiben kann. Man flieht vor der Realität, vor der Wirklichkeit. Manche flüchten sich auch in den Alkohol oder in die Drogen hinein, weil man bestimmte Gedanken und Situationen nicht mehr ertragen kann. Angst kann das Leben von Menschen zerstören, wenn sie von dieser Angst beherrscht werden. Es gibt also so vieles, was uns mit Angst erfüllen kann, wobei wir die hauptsächliche Erklärung für diesen Geist der Furcht oder diesen Geist der Angst noch nicht genannt haben. Was ist also der tiefe Grund dafür, dass es überhaupt Ängste gibt? Nun, die Antwort finden wir auf den ersten Seiten der Bibel, im 3. Kapitel des 1. Mosebuches. Gott hatte den Menschen zu seiner Verherrlichung geschaffen. Und der Mensch lebte in vollkommener Harmonie mit seinem Schöpfer. Es gab nichts, was zwischen Gott und dem Menschen stand, an Ungereimtheiten. Es gab keine Disharmonie. Da war eine vollkommene Einheit, und wenn der Mensch die Stimme Gottes vernahm, dann freute er sich darüber. Bis zu dem Augenblick, da er sich vom Satan verführen ließ und sich gegen Gottes Herrschaft auflehnte. In diesem Augenblick wurde er aus der tiefen Geborgenheit, die er in der Gemeinschaft mit seinem Gott hatte, herausgerissen. Die Folge waren der Tod, die Ich-Sucht, die Feindschaft der Menschen untereinander, die vielen bedrohlichen Lebensumstände, und seit der Zeit quält den Menschen die Angst. Das ist also die tiefste Ursache der Ängste, die der Mensch hat, von denen er auch in unserer Zeit gequält wird. Die Sünde, die Auflehnung gegen Gott, die Unabhängigkeitserklärung Gott gegenüber. Der Mensch liebt es seit der Zeit nicht mehr, eingeengt zu werden. Und es gibt viele Menschen, die meinen, Religion engt mich ein. Es gibt da bestimmte Ordnungen und die habe ich einzuhalten, und das will ich einfach nicht. Ich will mein eigenes Leben führen. Ich will unabhängig sein von irgendwelchen Autoritäten. Ich will die Autorität Gottes für mein Leben nicht anerkennen, sondern ich will selbst bestimmen. Das geht dann so weit, gerade in der jüngeren Generation beobachtet man diesen Trend, dass man auch menschliche Ordnungen und Autoritäten in unserer Gesellschaft nicht mehr anerkennen will. Und das führt zu einem schrecklichen Chaos. Das ist also die eigentliche Ursache aller Ängste, die Sünde, die Trennung von Gott, dass der Mensch aus dieser tiefen, engen Beziehung, die er hatte, herausgenommen ist, herausgerissen ist und sich selbst überlassen ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass der Mensch sich selbst überlassen ist. Und wir leben ja noch in einer Zeit, in der Gott dem Menschen nachgeht, ihn ruft zur Umkehr. Gott will nicht, dass der Mensch verloren geht. Er will, dass der Mensch zum Bekenntnis seiner Schuld vor Gott und zur Vergebung der Sünden kommt. Aber schlimm wird es dann, wenn Gott den Menschen sich ganz selbst überlässt. Das ist das Schrecklichste, was einem Menschen persönlich und was einer Gesellschaft, einem Volk, einer ganzen Welt überhaupt passieren kann. Und darauf steuern wir zu, dass Gott sich mehr und mehr zurückzieht. Man hört das Evangelium, das Wort Gottes, immer weniger. Der Mensch ist nicht mehr gewillt, darauf zu hören, also zieht Gott die Konsequenz und überlässt den Menschen sich selbst. Und da geht es dann nach der Weise, wir lesen das im Römerbrief, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Der Mensch trifft dann Entscheidungen, die sich verhängnisvoll auswirken, nicht nur für den Einzelnen, sondern für eine ganze Gesellschaft. Wollen wir also den tiefsten Grund wissen, müssen wir in die Bibel hineinschauen. Nur das Wort Gottes gibt uns eine klare Antwort auf diese Frage, was ist die tiefste Ursache für alle Ängste im Leben der Menschen. Auch die Christen bleiben von Ängsten nicht verschont. Auch die Christen, die ja nun grundsätzlich wissen, dass das Verhältnis zu Gott durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wiederhergestellt ist, dass wir wieder mit Gott versöhnt sind, dadurch, dass der Herr Jesus unsere Schuld und Sünde getragen hat und ausgelöscht hat durch sein Blut, das er für uns vergossen hat. Auch die Christen haben es immer wieder mit Ängsten zu tun, sind darin immer wieder stark angefochten. Wie ich schon erwähnte, auch ein Apostel Paulus, als er nach Korinth kam, um dort das Evangelium zu verkündigen, tat er das mit Furcht und Zittern. Also auch ein Apostel Paulus war nicht frei von diesen Empfindungen. Und da ist uns nun dieses Wort eine große Ermutigung. Paulus will Timotheus sagen: Timotheus, du hast mancherlei Ängste im Blick auf die Zukunft. Doch denke daran, du hast den Geist Gottes empfangen. Als du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist, hat der Geist Gottes, die dritte Person der Dreieinigkeit, Wohnung in deinem Herzen genommen. Das ist etwas ganz Großes und Gewaltiges. Und ich befürchte, dass wir als Christen das viel zu wenig bedenken, was das eigentlich bedeutet. Welch eine Herrlichkeit uns da zur Verfügung steht. Welch eine Kraft, welch eine Liebe und auch welch eine Besonnenheit. Davon spricht Paulus ja hier in diesem Vers. Der Geist Gottes, diese Verheißung vom Vater, wohnt im Herzen eines Menschen, der Vergebung seiner Sünden durch das Blut Jesu empfangen hat. Wie wichtig ist es, dass ein Kind Gottes sich immer wieder dessen bewusst ist. Der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bin nicht mehr auf mich selbst gestellt, sondern ich darf damit rechnen, dass der Geist Gottes in mir und durch mich wirkt. Ohne dieses Wirken des Heiligen Geistes im Herzen eines Menschen ist es gar nicht möglich, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen. Aus eigener Kraft kann das kein Mensch. Denn das Leben, das der Herr von seinen Jüngern erwartet, ist ein übernatürliches Leben. Ist kein normales Leben. Wenn wir uns einmal die Bergpredigt durchlesen, dann merken wir, wie schnell wir da an unsere Grenzen gekommen sind. Liebet eure Feinde. Betet für solche, die euch beleidigen. Und, und. Das sind doch Dinge, die wir von Natur aus gar nicht vermögen. Wir wehren uns dagegen. Aber durch den Heiligen Geist ist es möglich, ein solches Leben zu führen. Mehr und mehr, trotz allen Versagens, das wir auch noch auf unserem Weg in der Nachfolge Jesu zu beklagen haben. Nun schreibt Paulus erstens, dass dieser Heilige Geist den Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind, empfangen haben, nicht ein Geist der Angst ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, dieser Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und damit wollen wir uns jetzt noch ein wenig beschäftigen. Zunächst einmal, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, der Angst. Paulus will damit sagen, Timotheus, wenn du von der Angst beherrscht wirst, dann sollst du wissen, das ist nicht der Heilige Geist, der da in dir wirkt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, den Geist der Furcht. Der Geist Gottes macht uns zunächst keine Angst, im Blick auf unser ewiges Heil. Nun, natürlich, wenn ein Mensch nicht mit Gott versöhnt ist, wenn er seine eigenen Wege geht, wenn er noch nicht zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, dann hat er allen Grund, sich zu fürchten vor dem heiligen Gott. Denn was auf ihn wartet, ist ein schreckliches Gericht. Das ist das, was man in unserer Zeit immer wieder verschweigt. Gott ist doch ein Gott der Liebe, kann doch dem Menschen nichts Böses zufügen. Aber wo ist ein Vater, der nicht auch mal streng bei seinen Kindern durchgreift? Und was ist das für ein Gott, der alles so durchgehen lässt und der nicht eingreift, auch richtend eingreift in das Leben der Menschen? Und zum Schluss gibt es ein Endgericht. Davon spricht die Bibel mit klaren Worten. Und ein Mensch, der nicht mit Gott versöhnt ist, der sich der Vergebung seiner Sünden nicht bewusst ist und nicht dessen gewiss ist, dass Gott alles gut gemacht hat durch Christus in seinem Leben, der hat allen Grund, sich zu fürchten vor diesem schrecklichen Gericht Gottes, das auf ihn wartet. Aber wer diese Gewissheit hat, meine Sünden sind vergeben, der braucht sich vor Gott nicht mehr zu fürchten. Der hat wohl Gottesfurcht, aber er hat keine Angst mehr vor Gott. Und so kann der Apostel Paulus im Römerbrief schreiben, Kapitel 8, dass wir den Geist der Kindschaft empfangen haben. Keinen Geist der Knechtschaft, dass wir uns abermals fürchten müssten vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht Gottes, vor der letzten großen Abrechnung, die mit Sicherheit kommen wird. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, weil unsere Sünden vergeben sind durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir haben den Geist der Kindschaft empfangen und rufen, aber lieber Vater. Das ist dieses kindliche Verhältnis, das der Heilige Geist unterhält zwischen einem Menschen, der zu Christus gehört, und dem lebendigen Gott. Aber lieber Vater, da kann man so sein ganzes Herz hineinlegen. Ja? Wenn man das im Gebet sagen kann. Gott ist nicht mehr fern. Er ist auch nicht irgendein Tyrann. Er ist für mich auch nicht mehr der richtende Gott, der mich einmal für meine Sünden zur Rechenschaft ziehen wird. Sondern ist mein liebender, himmlischer Vater, der wohl hier und da auch mal streng durchgreifen kann in meinem Leben. Aber er ist auch mein Vater. Aber, lieber Vater, so spricht der Heilige Geist in uns. Wir sind also frei von Angst im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind frei von Angst durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, im Blick auf bestimmte Schwierigkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Und wenn es um die Zukunft geht, die wir ja nicht im Griff haben, und alles, was wir nicht im Griff haben, macht uns Angst, ja? Im Blick auf die Zukunft brauchen wir keine Angst zu haben, wenn uns der Heilige Geist, der Geist Gottes, erfüllt. Ich las von einer Frau, die es nicht wagte, sich als Christin zu bezeichnen, weil sie Angst davor hatte, in Zeiten der Verfolgung nicht bestehen zu können. Sie hatte einen 3-jährigen Jungen und meinte, wenn ich wirklich vor der Frage stünde, meinen Glauben zu verleugnen, oder diesen Jungen aufzugeben, dann weiß ich nicht, was ich tun würde. Ich glaube nicht, dass ich stark genug wäre. Ich bezweifle, ob ich den Mut hätte, Christus, koste es, was es wolle, auf den ersten Platz zu stellen. Oder wenn nötig, den Tod zu erleiden. Sie machte sich also große Sorgen um die Zukunft. Sie hatte Angst vor solchen Situationen, obwohl sie ja gar nicht wusste, was in Zukunft auf sie zukommen würde. Paulus sagt dazu, Gott hat uns nicht gegeben diesen Geist der Angst, dass wir uns fürchten müssen vor Verfolgung, die vielleicht einmal kommen kann. Und wir merken ja und spüren ja, dass die Christen in unserer Gesellschaft immer mehr ins Abseits geraten. Ich spreche von den echten Christen, die wirklich ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus haben. Ich spreche nicht von den Namenschristen, von solchen, die auf dem Papier Christen sind, aber nicht in ihrem alltäglichen Leben nach dem Willen Gottes fragen und nichts wissen von der Vergebung ihrer Sünden. Ich spreche von solchen, die wirklich von Herzen sagen können, es gibt in keinem anderen Heil, außer in Jesus Christus. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Von solchen spreche ich. Und die geraten in unserer Gesellschaft mehr und mehr ins Abseits. Und die Kirchengeschichte zeigt uns, was folgen kann. Bis hin zum Märtyrertod. Das sind ja keine Märchen, die wir erzählen. Das ist ja Geschichte, das sind ja historische Fakten. Und in diesem Augenblick, da wir hier noch im Frieden zusammen sind, gibt es Christen in aller Welt. Wir denken nur an Nordkorea, wir denken an die muslimischen Staaten, wir denken an andere kommunistische Staaten. Nordkorea ist ja auch ein kommunistischer Staat, wo Christen bis aufs Blut Verfolgung leiden, wo sie verfolgt werden. Von daher können solche Ängste aufkommen, aber Paulus schreibt Timotheus in einer solchen Situation, Timotheus, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Du brauchst nicht in Panik zu geraten, du brauchst dir keine Sorgen zu machen um die Zukunft. Überlass diese Dinge Gott. Solche Gedanken sind nicht vom Heiligen Geist. Gott hat uns dagegen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Der Kraft zunächst einmal. Wir denken an das bekannte Wort aus der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Timotheus brauchte diese Kraft des Heiligen Geistes, um das Evangelium verkündigen zu können. Es ist eine Sache, einen Menschen überreden zu wollen, und es ist eine andere Sache, dass der Geist Gottes einen Menschen von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. Das ist eine andere Sache. Wir können wohl Menschen überreden, aber das hält nicht. Besonders in Leidenszeiten hält das nicht. Es ist der Heilige Geist, der Menschen von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt, der dem Menschen das klar macht, dass er vor Gott ein verlorener Sünder ist und der ihn hinweist auf den Gekreuzigten, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Es ist der Heilige Geist, der von der Wahrheit des Wortes Gottes überzeugen kann. Kein anderer. Das kann niemand tun von uns. Wir können uns noch so viel Mühe geben. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, damit Menschen im Lichte Gottes ihren verlorenen Zustand erkennen und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Dieser Heilige Geist gibt Kraft zum Leiden, denn das Bekenntnis zu Jesus ist immer wieder verbunden mit Leiden. Menschen lachen über unseren Glauben, sie spotten über unseren Glauben. Wir werden kaum ernst genommen, wenn wir sagen, dass die Heilige Schrift die Wahrheit ist. Wenn wir vom Opfertod Jesu sprechen und von seiner leiblichen Auferstehung. Und da stehen wir halt in der Gefahr, uns des Evangeliums zu schämen. Wir möchten ja alle von Natur aus etwas darstellen, anerkannt werden von anderen Menschen. Und wenn wir dann mit dem Evangelium kommen und uns zu Jesus bekennen und sagen, mein Herz und mein Leben gehört dem Herrn Jesus, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mir ewiges Leben geschenkt, da muss man in Kauf nehmen, dass man dann eben nicht mehr für ganz voll genommen wird. Dass man verachtet wird, verspottet wird, vielleicht von den engsten Familienangehörigen. Und da trifft es uns am tiefsten, ja. Manche unter uns haben diese Erfahrung gemacht. Es ist also immer wieder mit Leiden verbunden, weshalb Paulus hier schreibt, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wir brauchen also Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, um leiden zu können um Jesu Willen. Und wenn wir an die Geschichte der Märtyrer denken, sie konnten nur bestehen und sie konnten nur diesen Leidensweg gehen durch den Heiligen Geist der Kraft, der in ihnen wohnte. Was hat eine Marie Durand in Frankreich, eine Hugenottin, dazu befähigt, über 30 Jahre lang in einem dunklen, unterirdischen Verlies zuzubringen. Unter grauenhaften Verhältnissen, über 30 Jahre lang. Und den Glauben an Jesus nicht zu verleugnen. Was hat sie dazu befähigt? Es war dieser Heilige Geist der Kraft, von dem Paulus hier spricht. Es war der Herr Jesus selbst, der sie dazu befähigte. Paulus fährt fort und sagt, und dieser Geist ist ein Geist der Liebe. Und ist es nicht so, dass Angst auch immer etwas zu tun hat damit, dass wir fürchten um uns selbst, dass wir uns Sorge machen um uns selbst, um unser Leben? Das ist doch so. Und je mehr dieser Geist, dieser Heilige Geist der Liebe in uns Raum gewinnt, desto mehr können wir uns loslassen, uns dem Herrn Jesus überlassen und sagen, Herr, nun mach du, sorge du für mich. Du hast es versprochen in deinem Wort. Und jetzt will ich mich um deine Sache kümmern und will mich um das Wohl anderer Menschen kümmern. Dieser Geist der Liebe treibt die Furcht und die Angst aus. Grundsätzlich hat der Herr Jesus uns erlöst, dort am Kreuz, von all diesen Ängsten und Zwängen, von der Macht der Sünde. Und nun will der Heilige Geist der Liebe in uns Raum gewinnen, sodass wir uns in die Liebe Gottes hinein versenken können. Wie hat Ter Stegen das so schön zum Ausdruck gebracht in einem seiner Lieder, in dem Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«, da heißt es, »Ich will anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken.« Statt ständig um mich selbst zu kreisen in meinen Gedanken, statt ständig nur um mein eigenes Wohl bedacht zu sein, will ich nach dem Willen Gottes fragen und will mich kümmern um andere Menschen. Eine Mutter beispielsweise kann sich selbst vergessen, wenn sie an die Not ihres Kindes denkt. Und als letztes hier, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe, denken an Stephanus, der gesteinigt wurde und bei der Steinigung, während der Steinigung sagen konnte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, da war der Geist der Liebe am Werk, ja? Vergib ihnen, Herr, rechne ihnen das nicht zu. Wie Jesus am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Der Geist der Liebe, der Raum gewinnen will in uns. Und als drittes und letztes hier, der Geist der Besonnenheit. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit. Was wir brauchen als Christen, ist ein warmes Herz, erfüllt von der Liebe Jesu, und einen kühlen Kopf. Das ist es. Nicht umgekehrt, ja? Nicht einen hitzigen Kopf und ein kühles, kaltes Herz, sondern ein warmes Herz, erfüllt von der Liebe Jesu, aber klare Gedanken, einen kühlen Kopf, auch in besonderen Situationen, in denen wir von Natur aus dazu geneigt wären, in Panik zu geraten und den Kopf zu verlieren. Der Geist der Besonnenheit, der Heilige Geist ist es, der uns davor bewahrt, beispielsweise auch, das betrifft die Kindererziehung in Sonderheit, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Ja. Es ist wichtig, dass Eltern es lernen, die Dinge richtig zu gewichten. Dass man nicht auf jede Kleinigkeit eingeht, aber bestimmte Schwerpunkte setzt. Ja. Ich denke da gerade, es fällt mir im Augenblick ein, an Pastor Otto Funke, der 3 Jahre lang im Oberbergischen gewirkt hat, bevor er dann nach Bremen gegangen ist. Und er konnte sich gut daran erinnern, er schreibt darüber in einem seiner Bücher, konnte sich gut daran erinnern, wie er einmal zusammen mit seinen Geschwistern einen Mann auslachte, der einen Buckel hatte. Und das bekam der Vater mit. Und dann gab es aber was, aber ordentlich. Der Vater war ein sehr großzügiger Mann, ein sehr weitherziger Mann, aber das konnte er nicht durchgehen lassen. Und so sollten Eltern es lernen, nicht überzureagieren, sondern bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Die sind allerdings wichtig, ja, dass man sich den Schwachen zuneigt, dass man sich um die Schwachen kümmert. Das ist ganz wichtig, dass Kinder das schon in der Schule lernen, sich auch um die zu kümmern, die nicht so gut mitkommen. Das ist ganz wichtig. Das sind solche wichtigen Dinge im Leben eines Menschen. Und der Heilige Geist, jetzt denken wir an uns Erwachsene, der Heilige Geist führt uns dazu, die richtigen Schwergewichte, die richtigen Prioritäten zu setzen. Er bewahrt uns davor, die Nerven zu verlieren, leitet uns zu klugen Entscheidungen an. Er lässt uns die rechten Worte finden, bewahrt uns vor Panik. Gibt es im Alten Testament ein schönes Beispiel dafür, dass der Prophet Jesaja dem König Ahas von Juda sagen ließ, in einer brenzlichen Situation, in einer gefährlichen Situation, wo dieser König zitterte vor Angst, wie Espenlaub, dass Gott ihm sagen ließ durch den Propheten Jesaja, hör mal, jetzt sei still, tu nichts Unüberlegtes, lass dich nicht einschüchtern vom Feind. Und dann lesen wir einen Satz, der uns klar macht, warum das eigentlich möglich ist. Jesaja lässt ihm sagen, glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht. Das heißt, in dieser Situation vertrau deinem Gott. Er ist immer noch größer als eure Feinde. Das ist der Geist der Besonnenheit, der uns leiten will. In bestimmten Situationen die Ruhe zu bewahren und dann eben dementsprechend zu reagieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder denken wir an die Christen in der ersten Gemeinde, die durch den Propheten Agabus, wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, erfuhren, dass eine Teuerung, eine Hungersnot kommen würde. Die kam auch unter dem Kaiser Claudius. Und dann gerieten sie nicht in Panik, sondern was taten sie? Sie sammelten für die ärmeren Geschwister in Judäa. Das ist der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Sie wussten, unser Leben steht in Gottes Hand, er wird für uns sorgen. Und wir kümmern uns jetzt um die Ärmeren. Das ist der Geist der Besonnenheit, der uns zu solchen Entscheidungen und Handlungen anleitet. Ihr Lieben, lasst uns bedenken, wir haben eine große Aufgabe in dieser Welt zu verrichten, auch in den kleinen Dingen des alltäglichen Lebens als Christen. Als Christen bewähren wir uns nicht in erster Linie in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, sondern in erster Linie im Alltag, zu Hause, als Hausfrau, als Ehefrau, als Ehemann, dort auf dem Arbeitsplatz, wo Gott uns hingestellt hat, da haben wir uns zu bewähren. Und da ist der Heilige Geist der, der uns befähigen will, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen und zum Wohl anderer Menschen. So wollen wir zuversichtlich unseren Weg gehen. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und sollte jemand unter uns sein, der diesen Geist noch nicht hat, diesen Heiligen Geist, den haben wir von Natur aus nicht, der darf zu Jesus kommen. Der darf sich vor Jesus als verlorener Sünder erkennen. Der darf kommen und die Vergebung seiner Schuld, seiner Lebensschuld und seiner Sündhaftigkeit im Glauben in Anspruch nehmen, im Blick auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus am Kreuz. Und dann darf auch er mit dem Heiligen Geist rechnen, mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.